NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Oktober 1900. Die zweiten Olympischen Sommerspiele gehen in Paris zu Ende.
Neuer Weltrekord, neuer Weltrekord. Er kämpft um einen neuen Weltrekord.
Eine solche Zeit war noch nie möglich.
Olympia heute. Schneller, höher, weiter. Ein globales Spektakel. Ein Milliardengeschäft. Alle vier Jahre ein minutiös geplantes Großereignis, das Treffen der sportlichen Weltelite. Olympia vor 110 Jahren war ganz anders. Der Sport musste 1900 in Paris noch um Aufmerksamkeit ringen, denn die olympische Idee war jung. Deren Begründer, der französische Baron Pierre de Coubertin, wollte aus Sportlern Friedensbotschafter machen, internationale Wettkämpfe als Völkerverständigung.
Der Charakter wird nicht durch den Geist, sondern vor allem durch den Körper geformt. Wir sind also Rebellen. Und ich erhebe mein Glas auf die olympische Idee, die an der Schwelle des 20. Jahrhunderts aufleuchtet, als Widerschein fröhlicher Hoffnung.
Der Pädagoge Coubertin hatte in Anlehnung an die Antike für die Wettkämpfe der friedliebenden Rebellen einen Kanon an Disziplinen entworfen.
Folgende Sportarten sollen nach Möglichkeit bei den Olympischen Spielen ausgetragen werden: Leichtathletik, verschiedene Ballspiele, Fechten, Boxen, Ringen, Pferdesport, Schießen, Turnen und Radsport. Außerdem soll ein Mehrkampf unter der Bezeichnung Fünfkampf eingeführt werden.
Aber die Sportler, die in Paris das Publikum begeistern wollten, mussten dafür schon in die Luft gehen.
Der Ballon gewann schnell an Höhe und Kapitän Henri de la Combeau legte 1200 Kilometer in sagenhaften 22 Stunden zurück, bis er sicher landete, in der Nähe von Warschau. Damit gewann der französische Adlige die Ballonweitfahrt der zweiten Olympischen Spiele in Paris.
Ballonfahren olympisch? In Paris hatten die Veranstalter die ursprünglichen Disziplinen kurzerhand erweitert. Mit sicherem Instinkt für das Publikumsinteresse, denn mehr als Menschen mit Muskeln faszinierten Menschen mit Maschinen. Der Sporthistoriker Dr. Karl Lennertz.
Das sind eben Sportarten, die in der Zeit eine Rolle spielten. Wir haben zum Beispiel ungefähr 20 Wettbewerbe im Ballonfahren. Ballonfahren war eben etwas Neues. Dann haben wir Disziplinen im Autofahren. Das klingt heute kurios, an 7 Tagen musste ein Lastwagen jeweils an jedem Tag 50 Kilometer durch Paris fahren. Das war einfach eine Zuverlässigkeitsfahrt. Das war damals wichtig.
Paris war der Ort, wo der Glaube an Fortschritt, Zukunft und Technik zelebriert wurde. Von April bis Oktober war die Seine-Metropole Schauplatz einer spektakulären Weltausstellung, die der französische Minister Alexandre Millerand mit dem Pathos seiner Zeit eröffnete.
Die Maschine ist die Beherrscherin des ganzen Erdballs geworden. Sie ersetzt die Arbeiter. Sie macht sie zur Mitarbeit dienstbar und vervielfältigt die Beziehungen der Völker.
Die erste Metrolinie nahm ihren Betrieb auf. Am Eiffelturm erstrahlte auf 60 Metern Höhe ein begehbares Modell des Universums. Künstlich angetriebene Wasserfälle, bombastische Pavillons. 120 Millionen Francs hatten die Veranstalter investiert und machten so die universelle Leistungsschau zu einem Spektakel, das über 50 Millionen Besucher anzog.
Zu einer Weltausstellung gehören eben die Ausstellungen technischer Errungenschaften. Da muss es ein Unterhaltungsprogramm geben. Das war einmal Musik, Kunst und dann sportliche Veranstaltungen, die eben von der Weltausstellung finanziert wurden.
Und darum mussten sich die sportlichen Wettkämpfe dem organisatorischen Rahmen ihrer Geldgeber anpassen.
Die Weltausstellung dauerte 5,5 Monate, also fand in der Zeit an Wochenenden meistens sportliche Veranstaltungen statt.
Coubertin, der Begründer der Olympischen Bewegung, hatte sich viel davon versprochen, die zweiten Spiele nach Paris zu holen. Aber ausgerechnet in seiner Heimat verlor er die Entscheidungsgewalt über seine Idee. Die Weltausstellung sollte ein starker Partner seiner Spiele werden, aber nun wurde Olympia von den Veranstaltern an den Rand gedrängt.
Das IOC hat 1900 eigentlich gar keine Rolle gespielt. Coubertin hat versucht, ein Komitee zu gründen, ein Organisationskomitee. Das ist von der Leitung der Weltausstellung nicht anerkannt worden. Dann hat die Weltausstellung einen Funktionär, Daniel Merillon, beauftragt, die Sportwettbewerbe zu organisieren.
Die beiden wurden zu Intimfeinden und Coubertin unterlag in diesem Machtkampf. Ihm blieb schließlich nur die Rolle eines prominenten Botschafters für die Spiele.
Man wollte ausländische Gäste haben. Und deshalb hat man Coubertin beauftragt, 1899 durch Europa zu reisen und Sportorganisationen aus verschiedenen Ländern, auch aus den USA, zu Olympischen Spielen einzuladen.
Denn der Wettkampfsport auf internationaler Ebene war noch kaum bekannt. Es fehlten Sportstätten, Geld und oft auch das Publikum. Der Sportsoziologe Dr. Sven Güldenpfennig.
Die Ausgangssituation ist die, dass der aus England ja herübergekommene Sport noch keine große Resonanz weltweit gefunden hat. Und das Hauptproblem ist überhaupt gewesen, eine solche Idee erstmal zu implantieren in das öffentliche Bewusstsein.
Internationaler Sport war für viele Verbände noch ein Fremdwort. Die Wettkampfkultur war gerade einmal auf nationaler Ebene entwickelt. Zudem pflegten einige Sportfunktionäre ihre politischen Feindbilder. Der mächtigste deutsche Sportverband, der Turnerbund, lehnte den olympischen Gedanken internationaler Spiele offen ab. Vorstandsmitglied Geheimrat Dr. August Schmidt.
Mögen sich die internationalen Einigungsversuche entwickeln, wie sie wollen. Was vor allem Not tut, ist das Darstellen und Kämpfen nebeneinander und untereinander auf unserem deutschen Boden. Keine internationale, sondern eine wahrhaft nationale Wettkampfidee.
Bei jüngeren deutschen Vereinen trafen Coubertins Ideen dagegen auf mehr Sympathie.
Und dann gab es die kleinen Sportverbände, die sich so gerade im Entstehen waren. Diese Sportverbände waren international ausgerichtet, modern. Da gab es Bewegung, die spielten Fußball, die liefen um die Wette.
Modern und international ausgerichtet wollte sich auch der deutsche Kaiser geben. Die Weltausstellung sollte genutzt werden als Bühne der Selbstdarstellung. Davon profitierten dann auch die Sportler.
Deutschland will sich repräsentieren, nicht nur in der Industrie, in der Kunst, auch im Sport. Und deshalb gibt es zum ersten Mal Staatsgelder, 10.000 Mark werden verteilt. Und damit konnte man 64, 65 Sportler nach Paris schicken.
Von April bis Oktober kamen schließlich rund 1.000 Athleten aus 24 Nationen in die französische Hauptstadt. Ihre Erwartungen wurden meist bitter enttäuscht. Coubertin hatte ihnen 1896 bei der Schlussfeier der ersten Spiele von Athen vollmundig versprochen, Olympia in Paris werde noch schöner, noch besser, noch atemberaubender. Nichts davon traf ein, denn die Sportler kämpften gegen eine chaotische Organisation der Wettbewerbe. Die Zeitung Sport im Bild berichtete über die Ankunft deutscher Athleten.
Kein Mensch empfing die fremden Teilnehmer, die fast alle weite Reisen hinter sich hatten. Niemand besorgte ihnen Quartiere. Auch Auskunft über die Kämpfe und die Zusammenstellung der Programme erhielten sie nicht. Kurz, sie waren vollkommen auf sich allein angewiesen.
Ähnlich erging es einer Delegation deutscher Turner, die nach langem Suchen endlich ihr Quartier, eine alte Kaserne in einem Pariser Vorort, gefunden hatte. Es war ein leerer Saal.
Es wurde uns bedeutet, dass wir selbstverständlich die Sachen tragen müssten, womit wir auch schon einverstanden waren. Jeder nahm ein Bett über den Kopf, eine Decke unter den Arm und der Zug setzte sich in Bewegung. Schade, dass ich keine fotografische Aufnahme machen ließ.
Wer es dann doch rechtzeitig zu den Wettbewerben schaffte, fand oft abenteuerliche Bedingungen. Der Sporthistoriker Dr. Volker Schmidtchen.
Die Athleten gruben mit Schüppchen und mit ihren Händen ihre Gruben auf, in die sie hineinspringen wollten. Bei der Wurfbahn für Hammer und Diskus standen Bäume im Weg und manch eines der geschleuderten Sportgeräte knallte da in die Äste rein.
Paris 1900, das waren beiläufige Spiele, verloren zwischen den Attraktionen der gigantischen Weltausstellung. Ohne Auftakt, ohne Schlussfeier, ohne einheitlichen Ablauf.
Es gab Medaillen. Bei den vielen Wettbewerben gab es eine Plakette. Manchmal gab es auch gar keine Medaille, manchmal gab es Kunstwerke, manchmal gab es Geld.
Und manchmal mussten sich die Sieger mit Ramsch zufrieden geben. Kurt Dörri, später ein renommierter Sportjournalist, startete in Paris über die 100 Meter und berichtete nach der Siegerehrung.
Der Franzose Saint-Cyr kam in den Besitz einer Busennadel, der man ihre Herkunft aus einem 27-Kreuzer-Basar ansieht. Besonders die Amerikaner und die Engländer sind wütend und von den Letzteren heißt es, dass sie die auf sie entfallenen Preise behördlich abschätzen lassen. Ein sehr angesehener Journalist gibt in der Presse den Preisträgern den Rat, das erhaltene Zeug dem Komitee zurückzuschicken, und zwar mit der Widmung für ihre Frau Gemahlin.
Was die Sportler noch mehr vermissten als wertvolle Medaillen, war Beifall. Das lag aber nicht nur am organisatorischen Chaos. Vielen klassischen Sportarten wie der Leichtathletik fehlte das Massenpublikum. Die öffentliche Resonanz auf die Weltausstellung war grandios. Das Interesse an den sportlichen Wettbewerben war eher zurückhaltend.
Es gab damals so eine Reihe von Sportzeitungen und Sportzeitschriften, die dann über die Spiele berichtet haben. Aber der Großteil der Bevölkerung war daran nicht interessiert.
Nur wenige begeisterten sich für Sprints auf notdürftig präpariertem Rasen oder Hindernisschwimmen in der kalten Seine. Das Massenpublikum war fasziniert von drahtloser Telegrafie, der ersten Rolltreppe, den Glühbirnen, den Erfindungen, die das Leben zur Jahrhundertwende bequemer gestalteten. Neben diesen Attraktionen verblassten die Spiele fast völlig und mancher Sportler in Paris fragte sich verwundert, an welcher Veranstaltung er eigentlich teilnahm.
In Paris sprach man nicht von Olympischen Spielen, sondern von Weltmeisterschaften, von Championaten der Weltausstellung, vom Großen Preis von Paris. Und wenn man den sehr ausführlichen zweibändigen offiziellen Bericht der Sportveranstaltungen liest, findet man nicht die Bezeichnung Olympische Spiele.
Erst als die Weltausstellung erfolgreich beendet war, entschlossen sich die Verantwortlichen, die sogenannten Weltmeisterschaften von Paris dann doch offiziell als olympisch anzuerkennen.
Man hat sich also darauf geeinigt, weil nämlich Coubertin zu Olympischen Spielen eingeladen hat und man auch nachher so sehr schnell dann von Olympischen Spielen in Paris gesprochen hat, dass man das als die Spiele der zweiten Olympiade bezeichnet.
Coubertin selbst war diesen Spielen ferngeblieben. Er war abgetaucht, weil man ihn entmachtet und ihm die Organisation aus der Hand genommen hatte.
Es ereigneten sich merkwürdige Dinge. Es gab Sportler, die durch Paris irrten. Es herrschte Unordnung und Gedankenlosigkeit.
Noch 31 Jahre später, in seinen Memoiren, machte Coubertin mit erkennbarer Verbitterung deutlich, dass er die Spiele von 1900 als Niederlage für sich und seine Idee empfunden hatte. Denn nach den ersten gefeierten Spielen von Athen war Olympia in Paris ein Schritt in die falsche Richtung. Das bestätigte sich 4 Jahre später, als die Wettbewerbe ebenfalls im Rahmen einer Weltausstellung stattfanden und das wieder nur als Unterhaltungsprogramm. Im nordamerikanischen St. Louis wurde sogar Tabakweitspucken olympisch. Der Stellenwert der Spiele ging gegen Null.
Eine kritische Phase gab es eigentlich nach 1904. Das IOC hat 1904 die Spiele für 1908 nach Rom vergeben. Es gab in Rom keinerlei Vorbereitungen. Die haben sich schon rausgeredet, hat der Versuch ist ausgebrochen oder was auch immer. Jedenfalls dort passierte nichts. Es hätte keine Spiele 1908 gegeben.
Da bot der englische König London als Austragungsort an. Für die jungen Spiele war das die Rettung.
Wenn die Engländer das nicht gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich heute keine Olympischen Spiele. Und weil die Olympischen Spiele, wird sich heute keiner mehr daran erinnern.
8 Jahre nach Paris konnte Olympia schließlich seine Startschwierigkeiten überwinden. Der internationale Sport wurde gesellschaftsfähig. Nun fanden die Spiele immer mehr Interesse.
Ab 1908/12 sind sie nicht mehr wegzudenken. Sind das sportliche Ereignisse? Es gab ja keine Weltmeisterschaften. Und das ist jetzt die Konzentration alle 4 Jahre, dieses große Sportfest. Aber es hat natürlich ganz, ganz lange gedauert, bis die Spiele den Stellenwert haben, den sie heute haben.
Olympia 1900 hat zu dieser Erfolgsgeschichte wenig beigesteuert. Aber allem Chaos zum Trotz, große Sieger gab es auch schon in Paris. Noch einmal der Sporthistoriker Dr. Karl Lennartz.
Dann gab es den Ray Urey, der hat Kinderlähmung gehabt, hat dann eisern trainiert, um diese Schwäche zu beheben. Das muss ihm auch wohl gelungen sein. Und er war Spezialist in einer Übung, die es heute nur noch für Sportabzeichen gibt, nämlich Standspringen. Standweitsprung, Standhochsprung, Standdreisprung. Und er hat 1900, 1904, 1908 insgesamt 10-mal gewonnen. Also das wäre bisher der erfolgreichste Leichtathlet. Der Normi hat nur 9 Goldmedaillen gewonnen und Carl Lewis auch nur 9.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an die zweiten Olympischen Sommerspiele, die am 28. Oktober 1900 in Paris zu Ende gingen. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Pädagogen Adolf Diesterweg.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.